Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit einer durchaus beeindruckenden Frau, die in Österreich vor Gericht Mörder, Schläger und Vergewaltiger verteidigt und nicht nur damit permanent in den Schlagzeilen ist. Astrid Wagner ist ihr Name und diesen werden wir nach diesem Podcast so schnell nicht vergessen können. Das kann ich versprechen. Und jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Lisa Wölfel, die Wagner persönlich getroffen und darüber auf Krautreporter einen Artikel publiziert hat. Hallo Lisa.
Hallo Martin.
Wir fangen mal von vorne an. Wie bist du auf Astrid Wagner aufmerksam geworden?
Also ich habe mal, wahrscheinlich um nicht für die Uni zu lernen, eine Dokumentation gesehen über Strafrecht. Da ging es eigentlich nur darum, ob die Strafen für Gewaltverbrechen und Sexualverbrechen höher werden sollen oder nicht, weil das gerade politisch gefordert wurde bei uns in Österreich. Ja, und da war sie dann plötzlich da, eigentlich eine ganz normale Anwältin, aber vorgestellt dann plötzlich mit Ex-Geliebte vom Serienmörder Jack Unterweger. Und das fand ich schon mal komisch, dass ich die nicht kannte und habe mir dann alle anderen Dokus reingezogen am selben Abend und alle Zeitungsberichte über sie gelesen, die ich finden konnte.
Okay. Du stellst in deinem Artikel Astrid Wagner vor wie eine bildhübsche Frau, der Männer zu Füßen liegen. Was meinst du, woran liegt das?
Also sie ist tatsächlich sie ist einfach schön. Sie hat jetzt einfach ein schönes Züge, schönes Gesicht. Ich glaube, dass sie, also es ist, glaube ich, schon eine bestimmte Art von Männern, die sie anspricht. Also ich habe mich da auch durch ihre Facebook-Seite gewühlt. Und das sind lustigerweise, obwohl sie auch viele nicht österreichische Verbrecher vertritt, sind das sehr viele ausländerfeindliche Männer tatsächlich, die sie toll finden, aber auch Ausländer hassen. Das ist irgendwie so eine komische Überschneidung zwischen irgendwelchen Fans. Und das sind so ältere Männer, die sich über Politik aufregen, aber so mit sehr vielen Rufzeichen. Und die posten ihr dann einfach viel auf die Pinnwand. Und ich glaube, dass sie die Inszenierung auch einfach gut macht. Also sie teilt sehr viele Schnappschüsse und teilt ihr Artikel über sie, wenn sie erscheinen. Und es gibt sehr, sehr viele, also sehr, sehr viele Meldungen zu irgendwelchen aktuellen Fällen. Da gibt es unzählige in allen Zeitungen, vor allem im Boulevard.
Okay. In deinem Artikel schreibst du, dass es in Österreich zwischen 50 und 70 Morde im Jahr gibt.
Ja.
Und dass Strafverteidigerinnen eigentlich nicht zwangsläufig Mörder vertreten müssen. Aber Wagner vertritt genau diese Menschen. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder?
Ja, also ich komme eigentlich so vom Weltbild her aus einer ähnlichen Sicht wie sie. Weil sie ist ja sehr viel auf dieses Verstehen und es hat immer einen Grund und so. Also das muss man natürlich kritisch sehen. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass die Gesellschaft etwas tun kann, um so etwas zu verhindern grundsätzlich. Natürlich am meisten kann der Täter tun, um es zu verhindern, eh klar. Mhm. Aber ich sehe da schon auch so ein bisschen gesellschaftlicher Verantwortung. Und als ich dann eben bei dem Prozess war, von dem Mann, der seine Frau einfach so beim Frühstück mit einem Messer ermordet hat, und den hat man da gesehen, der war ohne Handschellen, ist er da gesessen, weil auch für die Justizwachebeamten wohl irgendwie klar war, dass der nicht gefährlich oder aggressiv ist. Und der ist da gesessen und hat einfach geheult und das hat einfach nur traurig ausgeschaut. Ich meine, er hat trotzdem einen Menschen umgebracht, das muss man auch nicht irgendwie kleinreden, aber ich glaube, dass es gar nicht gut tut, das hat auch ein Leser von uns kommentiert, dass es gar nicht gut tut, Menschen so zu Monstern zu machen und dass man sich da ein bisschen zu einfach macht, zu sagen, das sind jetzt irgendwie schlimme Menschen und die sind gruselig und man muss aufpassen.
Ja. Du gehst in deinem Artikel nicht nur auf die Mörder ein, sondern insbesondere auch auf Astrid Wagner und hast zum einen sie persönlich getroffen und hast aber auch viel rausbekommen, wer diese Frau ist und warum sie so geworden ist. Und du schreibst über ihre Kindheit. Was erfahren wir über ihre Kindheit? Warum ist das wichtig heute?
Also sie hat einige Bücher geschrieben und in dem Buch, wo sie über ihre Beziehung mit Jack Unterweger schreibt, das heißt Verblendet, da beschreibt sie auch ganz, ganz lange ihre Kindheit. Also das ist eine große Portion des Buches. Und da habe ich halt mit ihr drüber geredet. Das, was ich spannend fand, ist, was auch so plakativ ist, dass sie irgendwie als Teenager die RAFs irgendwie sexy und interessant fand. Mhm. Gerade weil sie irgendwie vielleicht gefährlich sind und irgendwie cool ausschauen. Sie hat gemeint, das war halt damals mit der Lederjacke und beim Prozess. Und diese ganze Inszenierung, das hat sie wohl irgendwie beeindruckt. Das finde ich sehr spannend und was sie erzählt. Und ich habe auch mit ihrer Schwester telefoniert, die hat mir das auch gesagt, dass sie halt sich schon so als Kind für die Schwächeren eingesetzt hat und dass sie immer gegen Mobbing war und dass sie auch für ihre Geschwister eingetreten ist, wenn der Vater mal zu streng war und dass sie da irgendwie immer so ein bisschen Widerstand geleistet hat und sie das nicht so blöd war, sich darauf aufzuregen und dagegen zu halten.
Mhm. Und in was für einem Umfeld ist sie aufgewachsen? Wie war ihre Familie?
Sie ist sehr viel umgezogen. Ich glaube, das war so, gut, eine Zahl will ich jetzt nicht sagen, aber sie hat halt jede Volksschulklasse in einer anderen Schule begonnen. Das heißt, die fixe Komponente war auf jeden Fall ihre Familie und die beschreibt sie so typisch konservativ. Mama ist lieb und kümmert sich um die Kinder und ist selbst ein bisschen wie ein Kind, hat sie mir in einem Interview gesagt. Und der Vater, also ein guter, netter Mann, aber halt schon herrisch, dominant und konservativ einfach. Und er war ganz klar das Oberhaupt der Familie. Und es war sehr starr und konservativ. Und so die längste Zeit ist sie dann geblieben, sie ist dann zurück in die Steiermark gezogen, nach Fürstenfeld. Das ist so eine kleine Stadt, die ich auch davor nicht kannte. Also das kennt man nicht unbedingt in Österreich. Und da war sie dann ein Teenie und das war dann eben so eine kleine bürgerliche Stadt. Mhm. Auch einfach so spießig, passend zur Familie.
Du sagst in einem Artikel, dass man Astrid Wagner nicht verstehen kann, wenn man ihre Beziehung zu Jack Unterwegner nicht verstanden hat. Und da würde ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Jack Unterwegner ist nicht irgendjemand, sondern er musste mehrmals ins Gefängnis. Und warum musste er zum ersten Mal ins Gefängnis? Was ist da vorgefallen?
Naja, das erste Mal steht gar nicht im Artikel drinnen, weil er war davor schon so in Jugendanstalten und Erziehungsanstalten. Also hat irgendwie so das volle Programm eines, also damals hätte man auch sagen können, Rebellion und Jugend und so auf die Art. Und dann für eine lange, lange Zeit, für 15 Jahre, ist er ins Gefängnis gegangen, weil er als Anfang 20 Jahre alter Mann, er hatte irgendwie so nebenbei als Zuhälter gearbeitet. Und es hat sich dann so ergeben, dass er ein 18 Jahre altes Mädchen, die auch Sexarbeiterin war, die hat ihn bei irgendwas erwischt. Er war mit seiner damaligen Freundin und dann ist er mit der 18-Jährigen, sie heißt Margret Schäfer, ist er in ein Waldstück gefahren und hat sie dort erschlagen. So, also ohne jetzt ersichtlichen Grund, ohne Not, ohne Konfrontation, ohne jetzt großen Streit, sondern hat sie dort umgebracht. Er wurde ziemlich schnell gefasst. Es gibt die Theorie, die ist natürlich nicht bestätigt, dass er vor ein paar Jahren schon eine Frau umgebracht hat. Und da gab es aber noch keine Beweise. Und viele Leute gehen davon aus, dass er davor schon einen Mord begangen hat. Weiß man jetzt aber nicht. Okay. Ja, und dann ist er, ist dann halt verurteilt worden, hat auch gestanden und hat auch viel drüber geredet und geschrieben.
Ja. Er hat eine Autobiografie geschrieben, die, da musste ich nochmal genau lesen, die wurde zweimal verfilmt. Und damit ein Buch verfilmt wird, muss ja schon viel passieren, ne? Und da muss ja auch eine Art Faszination mit so einem Menschen einhergehen. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Und wenn ein Mörder eben auch letztendlich so ein bisschen zum Star wird, oder hat es was mit der Zeit zu tun, in der er Star war?
Also die Theorie ist, dass das so ein bisschen der Zeitgeist war, dass man den Leuten eine Chance geben wollte und Gefängnisse waren gerade irgendwie nicht cool. Also jetzt zum Beispiel ist es in Österreich so der Volkswille, Grob zusammengefasst ist, alle Leute einsperren, so lang wie möglich. Alle Leute abschieben, alle Leute filmen ins Gefängnis und fertig. Mhm. Und damals in den 70er, 80er Jahren war das halt noch irgendwie liberaler. Und da wollte man erstens irgendwie die Gesellschaft auch eben verantwortlich dafür machen oder zur Verantwortung ziehen und sich anschauen, okay, was ist in der Biografie alles falsch gelaufen, welche Faktoren haben dazu beigetragen, dass er das gemacht hat. Es war dann wohl im Nachhinein so, dass man dann die persönliche Verantwortung dann irgendwie leider komplett vergessen hat und dass man das irgendwie ein bisschen romantisiert hat, weil, also ich denke, es ist auch so, das Opfer war halt tot und es hat niemand mehr für sie gesprochen. Ich denke, dass das was anderes ist, wenn vielleicht jemand überlebt und dann auch an die Presse hingehen kann und sagen kann, naja, aber erinnert euch, er hat diese schöne Sache gemacht. Bei der war es halt dann einfach vorbei und alle haben es irgendwie ein bisschen verdrängt und vergessen. Und so ist er zum Star geworden. Also er hat dann eben Bücher geschrieben, Gedichte und ja, der Kunstszene hat das gut gefallen. Es war natürlich auch, es war halt eine Story, weil er hat halt davor, er hat auch irgendwie gesagt, er hat erst im Häfen, also im Knast, das Schreiben entdeckt und es war irgendwie so eine, es ist halt irgendwie eine Story. Es ist halt dieser arme Junge aus den ärmlichen, gewalttätigen Verhältnissen, wird zum Mörder, aber dann findet er zu sich, kann endlich seine Gefühle ausdrücken, findet die Sprache und findet Kunst als Ausdrucksmittel.
Das hat ja schon fast was Religiöses, so eine Art Reinwaschung der, in Anführungszeichen, Sünden und jemand ist dann ein neuer Mensch. Das hat ja nicht wirklich geklappt. Der ist, nach 15 Jahren ist er frei gekommen und im selben Jahr hat Wagner ihr Studium abgeschlossen.
Ja.
Und relativ schnell nach 2 Jahren hat dann das Grazer Landesgericht Haftbefehl gegen ihn erlassen, denn er soll 11 Sexarbeiterinnen umgebracht haben und er stellt sich dem nicht, sondern er flieht nach Miami. Und nach einem Suizidversuch, das ist so der Punkt, an dem Wagner ihm zum ersten Mal einen Brief schreibt.
Ja.
So steht es zumindest in deinem Artikel und das wird auch so sein. Das ist der erste Kontakt zwischen den beiden.
Ja.
Und sie entscheidet sich dann, nicht nur ihm zu schreiben, sondern ihn auch im Gefängnis zu besuchen. Was passiert da zwischen den beiden?
Also ich kann das... Ich war natürlich nicht dabei, sondern ich kann das irgendwie aus ihrem Buch extrahieren und so, wie sie es halt mir erzählt hat. Aber sie scheinen einfach so vom Humor so gleich auf einer Wellenlänge gewesen zu sein. Was irgendwie schon irgendwie lustig ist, finde ich. Und sie schreibt zwar dann im Buch auch, dass sie ihn sich anders vorgestellt hat und dass er doch irgendwie zerknittert und blass war. Aber dass er trotzdem irgendwie so einen Charme hatte. Er hat halt irgendetwas, was sie anziehend fand. Und dann hat es irgendwie persönlichkeitstechnisch gepasst. Also es sind ja sehr, sehr viele Briefe in ihrem Buch. Wir haben ja nur ein paar in einem Artikel. Aber da geht es um ganz banale Sachen, wie ich habe gerade diesen Song gehört. Und dann schreibt die andere Person zurück, wow, ich habe auch gerade diesen Song gehört. Und irgendwelche Sternzeichen, es geht sehr viel um Sternzeichen. Und es hat irgendwie, glaube ich, persönlichkeitstechnisch tatsächlich gepasst. Und zusätzlich, ich meine, das kann man sich jetzt so zusammenschustern, eben in ein Porträt und in ein Bild, dass sie sehr wohl Leuten helfen will grundsätzlich. Und ich denke mir, dass als sie da hingegangen ist, wird er wahrscheinlich auch ausgeschaut haben wie ein Häufchen Elend und nicht wie der sexy Womanizer, den man irgendwie aus den Medien gekannt hat, aus diesen 2 Jahren Freiheit. Und das einerseits Mitleid ist, aber ich glaube, dass es nicht nur das Mitleid jetzt ist, sondern ich glaube, dass sie sich wirklich gut verstanden haben.
Und zu dir hat sie einen meiner Meinung nach ganz wichtigen Satz gesagt. Du schreibst in einem Artikel, dass sie gesagt hat, er hat einen furchtbaren Mord begangen, aber er ist immer noch ein Mensch. Und das ist ja genau der Punkt, über den du am Anfang gesprochen hast, dass du gesagt hast, dass sie nicht zulässt, dass egal wer zu einem Monster gemacht wird, sondern sie betont, dass das ein Mensch ist und damit ist er fehlbar und das macht es wahrscheinlich leichter, jemandem zu verzeihen, wenn er jemanden umgebracht hat, wenn man sagt, das ist kein Monster, sondern es ist immer noch ein Mensch. Und wir kommen jetzt an einen wichtigen Punkt, nämlich du hast in deinem Text einen Absatz geschrieben, bei dem ich schwer schlucken musste. Denn dieses Unterfangen, Jack Unterwegner zu verteidigen und sich für ihn einzusetzen, das bekommt ein trauriges Ende. Ich lese mal aus deinem Artikel. Sie kämpft um sein Leben und scheitert. In ihrem letzten Brief an ihn schreibt sie: So Schatz, du sturer Bock, schreib dir das ein für alle Mal hinter die Ohren. Ich liebe dich und ich bin glücklich darüber. Sie ahnt, dass er sich etwas antun wird und hofft, dass ihre Liebe ihn retten kann. Vergeblich. Nachdem Unterwegner in erster Instanz schuldig gesprochen wird, erhängt er sich mit der Kordel seiner Trainingshose, die sie ihm geschenkt hat. Ihren letzten Brief hat er nicht mehr erhalten. Das ist heftig. Das ist heftig zu lesen und es ist heftig, sich darüber Gedanken zu machen, was da passiert, ne?
Es ist auch eben so, am Ende des Buchs stirbt, also sie hat eben das Buch über diese Beziehung geschrieben und ich wusste ja, dass er Suizid begangen hat. Ich wusste, dass er am Ende stirbt. Und es ist wie wenn du irgendwie einen Roman liest und die Hauptfigur ist halt irgendwie so eben ein Bösewicht, aber du kannst ihn schon verstehen. Oder so wie Snape in Harry Potter, irgendwie ist ein bisschen böse, aber irgendwie vielleicht doch. Irgendwie war er so ein Antagonist, den man aber trotzdem irgendwie ein bisschen verstehen kann, wie als wäre es ein Roman und dann stirbt er am Ende. Und das war schon traurig, auch das zu lesen tatsächlich. Ja. Was total absurd ist, eigentlich.
Ja. Ja, weil man bekommt hier so einen Einblick in den Bereich, den man normalerweise nie sieht. Also zum einen eine Rechtsanwältin, die sich in einen Täter verliebt. Auch das alleine ist schon passiert.
Aber sie war damals noch keine Anwältin. Damals war sie nur Juristin.
Okay,
gut. Anwaltsprüfung muss man dann noch zusätzlich machen. Aber ja, voll.
Sie hat sich trotzdem in ihn verliebt. Sie wollte sich für ihn einsetzen. Das war ihr wichtig. Und sie hat ihn geliebt und sie war glücklich darüber. So schreibt sie das. Alleine das ist ja schon total selten, dass man, wenn etwas passiert wie dieses, dass man dann darüber auch erfährt und das auf so einer direkten persönlichen Ebene, weil das ist eine super intime Sache. Aber dass diese Person sich dann auch noch das Leben nimmt, das ist schon, also ich finde es traurig. Und ich behaupte, ich stelle jetzt eine Behauptung auf, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage, warum sie auch heute noch Mörder verteidigt. Weil so etwas, das prägt dich. So ein Erlebnis macht ja was mit dir. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie lange gebraucht hat, um darüber hinwegzukommen. Wenn sie überhaupt drüber hinweggekommen ist, hat sie dir darüber was gesagt?
Ja, das ist irgendwie die Frage, weil sie hat dann schon auch gesagt, sie schreibt in ihrem Buch, das ist vor ein paar Jahren erschienen, dass sie dann irgendwie nie wieder jemanden so sehr geliebt hat. Ja. Also irgendwo habe ich das gelesen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie die Trauerphase insofern übersprungen hat. Da steht dann auch in ihrem Buch so, dass sie erfährt halt vom Suizid und dann haut sie erstmal ab und versucht sich halt irgendwie abzugrenzen und mal alleine zu sein. Und dann spürt sie, ich glaube, ein Journalist von RTL oder von irgendeinem deutschen Privatsender spürt sie dann auf. Dort, wo sie gerade eigentlich versucht, mit dem Tod ihres Geliebten klarzukommen. Und ich glaube, dass es danach nie wirklich aufgehört hat, turbulent zu sein. Und die Leute vergeben und vergessen nicht, dass sie mit ihm zusammen war. Und ihr liegt ja auch offensichtlich nichts dran, weil bald erscheint ihr neues Buch und es geht wieder um Jack Unterweger. Und ich glaube, dass sie einfach das, was schiefgelaufen ist, und es ist gehörig viel schiefgelaufen, jetzt durchaus zu ihrem Vorteil nutzt. Und ich finde die Theorie, die du aufgestellt hast, finde ich sehr interessant, dass sie vielleicht versucht, eben immer wieder Jack Unterwegers Leben zu retten, indem sie sich für die Schwerverbrecher einsetzt. Ich glaube nicht, dass man sich so ein leicht machen kann, weil ich glaube auch schon, dass sie eine Geschäftsfrau ist. Und ich glaube, dass sie weiß, was sie tut. Und ich glaube, dass sie auch ganz genau weiß, was sie mir erzählt und was sie allen anderen Leuten von den Medien erzählt. Ja. Also da passiert nichts zufällig.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube, dazu gehört schon einiges an Ich weiß nicht. Also zumindest braucht man sehr viel Mut und man muss sehr überzeugt sein, genau mit solchen Menschen in Kontakt zu treten und sie dann vor Gericht zu verteidigen. Da gehört ja das ja mehr als nur einfach nur Interesse. Und so wie du sagst, weiß sie ganz genau, was sie tut. Und ja, die Gründe mögen an diesem Fall verborgen liegen, muss aber auch nicht sein. Jedenfalls wird sie es geprägt haben und es beschäftigt sie heute noch. Ne? Also sie schreibt darüber und ich glaube, das ist letzten Endes auch Trauerarbeit, wenn man drüber schreibt. Auch wenn man weiß, dass es medienwirksam ist. Trotzdem setzt man sich mit der Sache auseinander. Das weiß ich von mir selber.
Ja.
Und an dieser Stelle ist die Geschichte nicht zu Ende, sondern du sagst, okay, wenn man Marc Wagner wirklich verstehen will oder zusätzlich oder mehr verstehen will, dann muss man sie in ihrem Element sehen. Und du hast sie vor Gericht begleitet, beziehungsweise hast dir vor Gericht eine Verhandlung angesehen. Was war da der konkrete Fall, in dem sie agiert hat?
Also es ging um einen Weinbauern aus Niederösterreich. Mhm. Und der hatte eine Ehefrau, der hat 2 erwachsene Kinder. Und die Frau wollte sich scheiden lassen. Die Frau hatte einen anderen Mann. Und sie wollte halt irgendwie so die Hälfte vom Haus haben. Oder sie wollte halt quasi das irgendwie aufteilen zu ihren Gunsten. Und dieser Mann, der noch nie irgendjemanden ein Haar gekrümmt hat und nur als liebevoller, sehr stiller, ruhiger Mann irgendwie bekannt ist, der eigentlich nichts sagt und nur nett ist, geht irgendwie zur Schublade, holt ein Küchenmesser raus und während die Frau, glaube ich, telefoniert, also gar nicht im Streit, geht er auf sie zu und sticht auf sie ein und sticht noch auf sie ein, während sie schon tot am Boden liegt.
Okay.
Das ist der Fall. Und es ging um die Frage, Wagner hat versucht, dass es um die Frage geht, war es Mord oder Totschlag. Es war irgendwie insgesamt sehr eindeutig. Das ist auch es hat sie mir so erklärt, dass es in Deutschland und in Österreich sehr unterschiedlich ist. Sie hat mir so erklärt, dass in Deutschland wird erstmal vom Totschlag ausgegangen und wenn dann erschwerende Sachen dabei sind, wie Habgier oder eiskalte Planung oder so etwas, dann wird es zu einem Mord hinaufgestuft. In Österreich gehen wir erstmal von einem Mord aus und dann muss der Spezialfall gegeben sein, dass es eine allgemein begreifliche heftige Gemütsregung ist.
Okay.
Heftige Gemütsregung, ja. Allgemein begreiflich, sie hat es zumindest in dem Fall nicht geschafft, allgemein begreiflich zu machen, wie jemand einfach so beim Frühstück seine Frau umbringt.
Ja.
Also das ist in Österreich halt sehr schwierig. Ich glaube, da hat sie auch gewusst, dass sie da gegen Windmühlen kämpft quasi und dass es relativ aussichtslos ist. Aber es war die einzige Möglichkeit, glaube ich, einfach der Verhandlung. Und hat das versucht dann so zu drehen. Hat aber nicht geklappt.
Ja. Ich war nicht dabei und mich interessiert die Stimmung. Du sitzt da unter den Besuchern und wie ist das, wenn Astrid Wagner den Raum betritt? Wie verhalten sich da die Menschen?
Ja, es waren sehr viele Medien da, also österreichische Medien, Boulevardmedien, aber auch Nachrichtenagentur und einige Fotografen, Fotografinnen und sie ist reingekommen und es war ein bisschen Blitzlichtgewitter. Und was ich aber lustig fand oder irgendwie besonders ist, dass nicht nur da irgendwie die professionellen Leute von der Pressefotografie sind, sondern es sind Leute da gestanden und haben mit den Handys Fotos von ihr gemacht, so als wäre sie ein Promi. Und da war dann einfach so eine kleine Traube um sie herum. Dann hat sie ein bisschen gepostet, ihre Sachen ein bisschen vorbereitet. Und das war fast so, als würde es um sie gehen, für diese Gruppe von Menschen. Und dann waren natürlich die Angehörigen da. Für die ging es natürlich tatsächlich um den Mandanten.
Mhm. Und wie verhält sich Astrid Wagner vor Gericht? Ich hab jetzt gehört, ich weiß von ihr jetzt, dass sie Bücher geschrieben hat, dass sie sich interessiert hat eben für diese Menschen. Aber jetzt sehen wir und hören wir zum ersten Mal, wie sie tatsächlich vor Gericht ist. Verändert sie sich da ein bisschen oder ist sie immer die gleiche? Gerade hat sie noch vor Kameras posiert. Was passiert, wenn es um die Sache geht?
Also ich sie verhält sich einfach extrem professionell. Also sie hat ja diesen Spitznamen Nacktanwältin und andere irgendwelche Spitznamen von der Klatschpresse. Ja. Und sie gibt sich auch irgendwie anders, jetzt auf Facebook zum Beispiel. Aber vor Gericht ist sie einfach super professionell, sehr, sehr gut vorbereitet, macht sich ständig Notizen, hört zu, stellt sehr viele Nachfragen und versucht, ich glaube, dass sie, also ich meine, soweit ich das sagen kann, das war jetzt nicht meine erste Verhandlung, aber es war jetzt auch nicht meine zehnte, dass sie überlegt sich ganz genau, welche Geschichte sie erzählen will, glaube ich, und dass sie auch bei den Rückfragen immer auf diese Geschichte zurückkommt. Ihre Geschichte in dem Fall ist die von einem unbescholtenen Mann, der einfach irgendwie jetzt 40 Jahre lang alles hinuntergeschluckt hat, obwohl die Frau abusive war, also auf emotional und psychologisch und dann wirklich einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist die Geschichte, dass er auch quasi Opfer von ihr ist und man erfährt, man hat dann später erfahren, dass sie die Kinder blutig geschlagen hat und das war dann schon so ein Schockmoment. Man sitzt im Publikum, man hat den Täter, das zu erfahren, also es ändert nichts daran, dass er sie umgebracht hat. Aber es zeigt halt irgendwie, dass alles nicht so einfach ist. Ja, und sie ist dann halt super professionell und Business im Gerichtssaal und glaube ich auch wirklich 100% bei der Sache. Und dann ist Pause und dann läuft sie raus und geht sich aufs Klo nachschminken und gibt erstmal Interviews und telefoniert irgendwie. Also ihr Handy klingelt immer, immer ständig und sie hebt auch immer ab.
Damit wird sie selber so ein bisschen zum Star, ne?
Also ja, das so, auf jeden Fall. Sie hat auch eine Facebook-Seite, die man liken kann.
Ja.
Und dann von den Fans habe ich ja vorher schon erzählt.
Das ist eine ganz eigenartige Mischung. Und in deinem Text kommt eine Stelle, die für mich die grausamste war, die ich aber nicht untergehen lassen will, nämlich den Fall des afghanischen Asylbewerbers hat sie abgegeben, verteidigte aber weiterhin einen Österreicher, der eine Frau zerstückelt, einen Teil ihrer Leiche gegessen und den Rest ihres Körpers im Neusiedlersee versenkt haben soll. Also auf mich wirkt es so, als ob ihre Empathie, weil du musst Empathie haben, um dich für so jemanden einzusetzen, die hat scheinbar keine Grenzen, weil wenn ich das lese, dann fällt es mir schwer, einen Menschen, der so zu sowas imstande ist, als Opfer zu sehen. Und das muss sie ja, wenn sie für ihn vor Gericht steht und verteidigt, dann muss sie ja diese Perspektive nehmen und es macht sie ja die ganze Zeit. Wie ist das für dich? Gibt es da auch irgendwo eine Grenze, wo du sagst, okay, das verstehe ich jetzt nicht mehr?
Also es ist schon in den Gesprächen so gewesen, dass ich mich unwohl fühle in dem Ausmaß, wie sie, womit sie die Sachen erklärt. Jetzt bei diesem, also er wird in der Klatschpresse Neusiedlersee genannt, er heißt Alfred. Sie hat gemeint, dieser Alfred, der hat einfach so einen starken Sexualtrieb. Und das war dann irgendwie die Erklärung dafür. Und also da wird mir schon unwohl, weil das ist keine Erklärung jemanden, also es war auch eine Sexarbeiterin, die halt irgendwie nach dem Geschlechtsverkehr dann umzubringen und teilweise zu essen, mutmaßlich. Ja. Also mein Verständnis hört dort auf, wo so ein Verhalten und solche Taten irgendwie mit Sachen begründet werden, wo ich mir denke, also es macht für mich keinen Sinn. Es ist total platt irgendwie. Es gibt viele Leute, die haben einen sehr starken Sexualtrieb. Die haben dann vielleicht Sex. Das würde für mich zum Beispiel Sinn machen.
Ja.
Ja. Aber auch Arg, der hat auch eine Freundin. Und die Freundin ruft oft bei Astrid Wagner an und schreibt SMS und fragt immer, wie es ihrem Freund geht in der Untersuchungshaft. Okay. Also der hat auch eine Frau, die ihn liebt und hinter ihm steht. Weiterhin.
Okay, ja. Ich frage mich so ein bisschen, ob und inwieweit ihre Kindheit und die Erfahrungen in der in diesem konservativen Umfeld ihr Verhalten bis heute prägt, weil was sie macht, ist ja schon ein bisschen sowas wie, passt auf, ich mache jetzt was, damit habt ihr alle nicht gerechnet. Und ich mache das vor euren Augen und ihr könnt nichts machen. Und das, was alle annehmen, das widerlege ich. Und das ist ja so ein bisschen auch dieses, kommt für mich schon auch das konservative Umfeld ins Spiel, bei dem sie auch rebelliert hat, wo sie gesagt hat, okay, sie begeistert sich für die RAF. Und das wirkt auf mich so, als ob ihr Umfeld gewechselt ist und es ist halt die österreichische Öffentlichkeit. Und sie macht immer noch das Gleiche, nämlich sie zeigt, dass es auch anders geht. Sie zeigt eine Seite, mit der eigentlich auch niemand gerechnet hat, weil spätestens bei dem Abschnitt, den ich dir gerade vorgelesen habe, den du ja geschrieben hast, da hört es ja auf. Da ist ja auch der Punkt, wo man sagt, okay, das kann sie jetzt eigentlich nicht bringen. Und sie macht halt trotzdem. Und würdest du mir da zustimmen, dass das da einen Zusammenhang geben könnte?
Also so wie du es gesagt hast, hört sich das, finde ich, sehr logisch an. Und sie hat ja auch gesagt, und es ist auch im Text drinnen, dass sie gerne gezielt provoziert. Und das macht sie halt einerseits quasi mit ihrem Auftreten und dass man mal ihren nackten Rücken gesehen hat. Aber sicher auch damit, dass sie eben, sie ist auch relativ klein, also sie ist kleiner als ich und sie ist sehr schlank. Und sie ist halt wirklich so eine kleine, dünne, schöne Frau, die dann irgendwie mit den vermeintlichen Monstern quasi gemeinsame Sache macht. Und was aber schon, also das weiß man irgendwie erst, wenn man sie dann gesehen hat, aber sie spricht auch sehr derb. Was auch irgendwie ein cooler Bruch ist, irgendwie zwischen ihrem Aussehen und ihrem allgemeinen Auftreten. Und wenn man sie dann erlebt und zu reden hat, und wenn wir da in der Kanzlei sitzen, dann sitzt sie auch irgendwie da. Dann sitzt sie jetzt nicht mit geschlossenen Beinen und geradem Rücken oder so etwas da. Also wenn man sie kennenlernt, würde man, glaube ich, gar nicht wissen, dass sie aus so einem spießigen Umfeld quasi kommt. Und ich denke aber eben schon, wie du gesagt hast, dass es eine Art Ausbrechen und Provokation und Überraschen ist, was sie einfach gerne hat und einfach diese Differenz zwischen dem, was man, wenn man sie nur sieht, erwartet und wie sie dann tatsächlich ist und was sie tut.
Ja. Du hast in deinem Artikel auf ein Video verlinkt, wo du sagst, wenn man Österreich verstehen will, dann sollte man sich das angucken. Und ich habe es gemacht. Schlag den Toni. Also in diesem Kontext von Gewalt und Mord gibt es eine Sendung Schlag den Toni. Also es ist schon ein bisschen absurd. Und es ist eine Rate-Quiz-Show auf unterstem Niveau produziert.
Ja, wie hat dir der Greenscreen gefallen?
Also
sieht aus wie ein echtes Studio, oder? Das ist unglaublich.
Ja, also man hat das Gefühl, also bis zu dem Zeitpunkt, bei dem das Klatschen der Menge so eingeblendet wird, meint man, da sitzen wirklich Menschen. Aber es ist, also ich weiß nicht, wie das vor Ort ist, wenn die da filmen, aber es muss wirklich absurd sein. Und also das gibt schon so ein bisschen Grund zum Lachen, weil es so, also in your face, wir machen das jetzt und es hört sich an und sieht aus, als ob das ein Millionenpublikum sich reinzieht und du merkst, wie dünn es eigentlich ist. Ja, und voll. Auch die Fragen, die da gestellt werden, die Quizfragen, es ist schon sehr platt.
Und Toni, aber Martin, Polster, also mein Lieblingsteil ist, wenn sie dann die Fragen beantworten und beide haben die Antwort schon eingeloggt, müssen sie trotzdem 10 Sekunden warten.
Ja. Warum? Das muss noch ablaufen, genau.
Okay, 10, 9.
Die 20 9. Sekunden Zeit, genau. Dieses Drama. Und Toni Polster ist jetzt halt auf seine Art und Weise auch ein bisschen komisch. Und in dieses Theater, also es ist Theater, für mich ist es schlechtes Theater, kommt sie dann rein, wird eingeladen.
Ja.
Und natürlich ist die erste Frage, die Toni ihr stellt, ist, warum sie sich denn diesen Mördern so, warum sie die vertritt und ob sie nicht irgendwie Angst hat, ob sie das Gefühl mal Angst hatte. Und sie sagt dann, naja, es ist halt eine Herausforderung, die sie annimmt und die nimmt sie gerne an. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Das ist halt, wie gesagt, das ist wieder der Punkt, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieses das Unmögliche möglich machen. Mhm. Und was ich aber interessant finde, ist, ich habe mir diese Sendung angeguckt und ich dachte, was für eine schüchterne Frau. Also sie sitzt da und sie lacht so in sich rein und ist überhaupt nicht dominant. Sie ist total zurückgezogen und sie wird ja immer dreimal gefragt, ob sie jetzt bereit ist, die Frage zu beantworten. Und dann sagt sie, ja. Also sie ist dann auch so, so eher so, ich weiß es nicht, fast ein bisschen passiv und lässt dieses Spiel so über sich ergehen. Und also
ja, aber das über sich ergehen, den Eindruck habe ich nicht. Ich glaube, sie hat Spaß. Und ich habe auch mit ihr drüber geredet und sie hat gesagt, sie ärgert sich nur, dass sie diese Kanada-Frage nicht richtig beantwortet. Oder was, Australien? Kanada-Frage war.
Genau.
Genau, dass sie das nicht richtig beantwortet hat. Aber es war super und es war nett und es war lustig.
Okay. Naja, jedenfalls ist sie aber trotzdem nicht dominant. Das ist auf jeden Fall nicht in diesem Umfeld. Ich weiß auch nicht, wie man da dominant sein will. Ich glaube, das ist auch wirklich schwierig. aber das ist für mich halt, also da wirkt sie auf mich so komplett anders als so im Vergleich zu einer Frau, die ihr Leben in die Hand nimmt und die tatsächlich aus Monstern Menschen macht, die man versteht. Ne? Und das fand ich schon total interessant, wie sie da wirkt. Und deswegen hat diese Frau, glaube ich, sehr viele Seiten, die man einfach auf den ersten Blick nicht sehen kann.
Genau, man hat sie dann irgendwie schon so eingeordnet und sie ist auch so in unseren Gesprächen ganz anders, also erstens anders, wenn wir zu zweit sind, dann bei Gericht wieder anders, dann sehe ich ja verschiedenste Interviews und dann plötzlich in dieser Quizshow und es kommt irgendwie, also ich glaube, dass es sehr, sehr stark bei ihr drauf ankommt, um welches Thema es geht. Und wenn es um ihre Arbeit geht, also sie gibt dem selben Sender, der diese Quizshow macht, sehr viele Interviews zu aktuellen Fällen oder politischen Debatten und da ist sie schon Business und straight und haut die Facts raus und dort war sie dann wirklich irgendwie, ich finde es sehr mädchenhaft und irgendwie sehr verspielt auf ihre Art und Weise. Und ich denke mir, dass es schon eben die Seite gibt, die sie für ihre Arbeit hat. Und ich meine, bei den Leuten, die sie vertritt, muss sie sich schon durchsetzen. Also ich meine, es ist ganz nett, dass sie meint, das sind nicht alles Frauenverachter, aber also ich meine, das gesündeste Verhältnis haben sie offensichtlich auch nicht. Und da muss sie auf jeden Fall sicher dominant sein und denen sagen, was passieren wird. Weil es ist überhaupt schwer, Leute dazu zu bekommen, dass sie dir mit ihrem Leben vertrauen. Und dann als zierliche Frau muss man dann sicher noch mehr irgendwie auf den Tisch hauen. Und dass sie dann aber, wenn sie vielleicht frei ist von der Arbeit, vielleicht ist sie dann tatsächlich einfach so ein bisschen schüchtern.
Und wie war sie denn so im Gespräch mit dir? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, im Gespräch mit mir war sie eher so, wie sie ist, wenn sie halt über ihre Arbeit spricht. Also sie ist einerseits sehr, sehr leicht zu erreichen. Also ich habe einfach eine E-Mail geschickt an ihren unter Anführungszeichen Pressebeauftragten, den sie auf ihrer Webseite stehen hat, was auch lustig ist für eine Kanzlei. Und dann hat sie mich am nächsten Tag angerufen, einfach so, und hat mich ein bisschen vollgequatscht. Man kann sie dann auch nicht unterbrechen oder so. Also als ich die Interviews transkribiert habe, ist mir dann aufgefallen, dass sie jede einzelne Frage ziemlich mit dem Satz unterbrochen. Okay. Und dann hat sie sich gedacht, ich weiß eh, was ich fragen werde und hat dann wirklich so drei Absätze lang geredet. Also sie erzählt unglaublich viel und sie erzählt aber auch oft dasselbe. Also ich glaube, dass sie so ein Repertoire an Geschichten hat, die sie halt immer wieder weitergibt und da muss man halt gut fragen, um mal was Neues zu hören. Und ein paar Sachen habe ich bei 3 von 3 Treffen gehört. So. Okay. Ein paar Stories. Und sie ist aber super offen. Also sie war auch, das ist natürlich auch immer die Sache, aber ich habe ihr die Zitate geschickt zur Autorisierung. Super unkompliziert. Hat einfach gesagt, ja, passt. Das ist auch nicht selbstverständlich, weil sie ja einerseits ihr Image kontrolliert.
Ja.
Aber sie ist da, glaube ich, nicht so zwanghaft, dass sie jetzt glaubt, jedes Bild, jedes Foto von ihr muss schön sein, jedes Zitat muss komplett repräsentieren, was sie denkt. Also sie ist einfach sehr angenehm in dem Fall. Und dann ist es aber zwischendurch passiert, da hat sie mich 3 Wochen lang nicht zurückgerufen.
Okay.
Also irgendwie schwer zu fassen, irgendwie total entspannt und einfach im Umgang.
Ja.
Also jetzt keine, wenn man jetzt Diva sagen will, sie ist nicht kompliziert, was das alles betrifft. Man kann ihr sagen, was man will. Sie beantwortet alle Fragen. Es gibt kein, darüber will ich nicht reden, kein Zögern, kein Schüchternes, sondern sie haut dann einfach raus und redet dann wirklich lang und ausführlich drüber. Ja, und dann ist sie aber plötzlich weg. Und dann ist sie plötzlich wieder da.
Ja. Unter Journalisten fragt man ja immer mal wieder, was ist die zweite Ebene?
Ja.
zumindest bei Krautreporter wird die ja immer wieder gestellt, wenn wir was veröffentlichen. Lisa, wie würdest du das beantworten? Was ist die zweite Ebene? Ich meine, es gibt extrem viele Ebenen, aber was ist für dich die zweite Ebene dieser Geschichte?
Ja, also ich habe mit Theresa Beuerle sehr viel drüber geredet.
Chefredakteurin, genau.
Genau, Chefredakteurin von Krautreporter. Weltbeste Lektorin, weil es mir eben schwer gefallen ist. Also ich hatte so viel Konkretes, ich hatte so viel über ihr Leben und ich hatte irgendwie so einen abstrakten Eindruck. Und ich habe gewusst, es gibt eine zweite Ebene und ich habe sie aber nicht zu fassen bekommen.
Ja.
Und dann hat Therese, nachdem sie eine meiner ersten Entwürfe durchgelesen hat, haben wir telefoniert und sie hat gesagt, naja, was ich mich frage bei dem Text ist, ist sie wirklich fasziniert von dem Bösen oder ist sie fasziniert von der Unschuld? Und da hat es bei mir ziemlich geklingelt, weil dann dachte ich mir, ja, genau das ist eigentlich die Frage. Sucht sie bei jedem ihrer Mandanten nach der Unschuld oder findet sie so wie viele Menschen? Ich bin auch ein großer True-Crime-Fan, also ich kann das schon nachvollziehen. Oder findet sie es irgendwie einfach spannend, wenn Leute schlimme Dinge tun?
Und wie hast du es für dich beantwortet? Konntest du es beantworten oder ist es nicht abschließend für dich
klar? Also ich würde jetzt insgesamt würde ich auf Zweiteres tippen, also dass sie die Unschuld sucht.
Ja.
Weil also auch von allen Fällen, wo sie mir erzählt, fängt sie mal an, ja, aber dem ist das passiert und dann hat er halt so.
Ja.
Der ist irgendwie im Internat aufgewachsen, der wurde geschlagen als Kind und dann hat er halt im Streit seine Freundin umgebracht. Also ich glaube, das ist das große Augenmerk, das sie legt, ist auf dem auf diese Unschuld von diesen Kindern, die sie jetzt nicht mehr sind, aber die sie mal waren. Und was mir dann aufgefallen ist, auch während des Schreibens vom zweiten Teil, ist, dass ich da ein bisschen in die Falle getappt bin von dem Medienspin, der über sie irgendwie schon seit Jahrzehnten existiert. Und zwar der, dass irgendwas mit ihr falsch sein muss oder dass sie da irgendeine Lücke hat oder dass sie irgendwie eine Schwachstelle, wie es auch im Text steht, hat und sie dann auch wieder irgendwo paternalistisch als Opfer zu, also Opfer jetzt nicht, aber quasi als jemand zu beschreiben, der eigentlich nicht weiß, was er tut, so auf die Art. Und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich jetzt abschließend glaube, dass sie eigentlich alles total unter Kontrolle hat.
Ja.
So. Ja. Dass sie natürlich Fehler macht, wie jeder Mensch ganz normal, aber dass man jetzt sich keine großen Sorgen machen muss, warum sie mit diesen Männern Zeit verbringt oder warum sie das macht. Also sie ist sicher nicht verloren und sie braucht sicher keine Hilfe von irgendwelchen Leuten, die Zeitungsberichte über sie schreiben.
Also das schreit ja so ein bisschen zum Himmel. Also wenn jemand das Opfer nicht ist, dann ist es sie.
Ja.
Also,
ja, voll.
Weil ich glaube auch, um in der Lage zu sein, von solchen Menschen, die super grausame Dinge tun, anzunehmen, dass die eigentlich das Opfer sind. Dafür muss man schon weit sehen können. Und dazu muss man auch in der Lage sein, mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen und sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Weil es ist so einfach ist es nicht. Es ist nämlich auch eine psychologische Riesenaufgabe, sich daran zu machen und eben an einen Tisch zu sitzen mit jemandem, von dem du weißt, dass er jemand zerstückelt hat. Also da würden, glaube ich, 99% der Bevölkerung sagen, egal was du ihnen an Geld bietest, nein, danke. Das ist einfach zu krass.
Ja,
und
voll.
Sie macht das und dafür musst du
alle Details
auch stabil
kennen
sein.
Auch.
Ja, ja, genau.
Du musst dir das durchlesen, was im Obduktionsbericht steht. Du
genau.
musst dir durchlesen, wie die Psychiater und Psychiaterinnen den einschätzen. Du bist einfach mit jedem Detail konfrontiert. Ich habe ein anderes Buch von ihr angefangen zu lesen, das heißt Augen und Augen mit dem Bösen, das ist irgendwie so ihre schlimmsten Fälle. Und ich musste nach der Hälfte aufhören zu lesen, weil es so grafisch war, wie sie diese Fälle beschrieben hat und weil es so schlimm war. Und ich, also wie gesagt, ich bin eigentlich ich beschäftige mich viel mit True Crime und ich schaue die Netflix-Specials und ich höre die Podcasts. Und das war mir, ihr Buch, war mir dann wirklich zu arg.
Ja.
Bei der Hälfte schon.
Ja. Und das kann man nicht machen, wenn man verloren ist, weil da brichst du zusammen. Na. Also das hältst du nicht aus, wenn du nicht stabil bist. Und ich bin mir sicher, ich bin mir auch sicher, dass es eine Seite von ihr gibt, die man nicht sieht, weil auch ihr wird es zu schaffen machen. Ich glaube nicht, dass sie da kalt drüber bügelt, weil, naja, wenn du empathisch bist, dann gehört das eben auch dazu, dass du das spürst. Und das Spannende, finde ich, die darüber noch liegende Ebene ist für mich, dass sie ein moralisches Thema aufmacht, nämlich wie lange bist du nur Täter? Also kann man Menschen oder sollte man Menschen, die X getan haben, in die große Schachtel X stecken oder gibt es noch ganz andere Schachteln, die wir nur nicht sehen? Und das eben in einem Bereich, bei dem ja fast jeder sagt, das ist total klar, in welche Kiste so jemand gehört. Ne? Ja. Und damit macht sie ein Thema auf, das so gar nicht zu ihrem Auftreten posieren und sich mit nacktem Rücken fotografieren lassen. Das passt so gar nicht dazu, finde ich, weil das ist ja eine Frage, das geht's ums Existenzielle und da geht es auch darum, Vorurteile abzubauen.
Ja.
Und was sie macht, sie stellt sich dann total in Szene. Das ist schon eine schwierige Kombination, finde ich, aber sie hat,
Also, dass sie sich in Szene setzt, das nützt natürlich ihr, aber das nützt natürlich auch allen ihren Mandantinnen und Mandanten, weil wenn sie in der Zeitung ist, dann sind ihre Fälle auch in der Zeitung. Und wenn sie es schafft, weil sie gibt die Interviews nicht über ihr Privatleben, also auch wenn sie gefragt wird, sondern sie gibt Interviews über die Fälle. Und dann transportiert sie den Spin, den sie sich halt ausgedacht hat davor, an die Medien. Und wenn sie dann eine Stimmung machen kann für oder gegen irgendetwas, dann hilft das ja ihren Fällen. Und deswegen wenden sich die Leute auch an sie. Sie ist einfach sehr medienkompetent.
Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass alleine die Sache, dass sie sich einem Fall annimmt, schon eine Wirkung hat, weil du weißt, da ist jemand, die glaubt an die Unschuld oder das Opferdasein des Täters. Das bringt ja schon nach so viel Zeit hat sich das, glaube ich, auch in Österreich, das wissen alle, eingebrannt, was die Frau macht. Und, und dass sie eben sehr, sehr mitfühlend sein kann und sich dann eben auch für die unmöglichsten Fälle einsetzt. Alleine das wirkt ja, und mich würde interessieren, wie das ein Gericht wie ein Gericht damit umgeht, mit diesen ganzen Zuschreibungen und Erwartungen und der Presse, wie das einen Richter beeinflusst. Weißt du was dazu? Oder ich meine, du warst ja vor Gericht, du warst bei der Verhandlung. Nein, dazu weiß
ich gar nichts. Aber das ist nämlich auch sagen, was ich mich frage. Also es gibt schon so, also ich meine, Prozessberichterstattung gibt es ja immer, ob sie da ist oder wer andere, es gibt noch ein paar andere große Namen, natürlich in Österreich, dadurch, dass wir ein kleines Land sind und eben wenige Morde passieren, gibt es da eine Handvoll Leuten, die man halt irgendwie kennt. Und das ist jetzt frei ausgedacht, aber ich stelle mir natürlich vor, dass sie es nicht lustig finden. Es war ein Pressefotograf da, die dürfen die Verdächtigen vor Gericht dann natürlich nicht fotografieren und dann hat der Richter gesagt, so und jetzt alle raus und Kameras weg und dann ist der Andreas reingekommen, hat sich hingesetzt und dann ist der Fotograf schnell aufgestanden, hat ihm ins Gesicht fotografiert und ist dann rausgegangen.
Was?
Ja.
Okay.
Das dürfen sie nicht zeigen, sie müssen das verpixeln, aber es geht halt trotzdem dazu, quasi dieses Foto zu haben. Und ich glaube, dass Medienrummel grundsätzlich sehr unangenehm ist für die Leute, die dann tatsächlich dann diese Entscheidung treffen müssen. Also dadurch, dass sie so Fälle übernimmt, wo die meisten Leute jetzt wenig Mitleid haben, ist es jetzt vom Gericht sicher nicht das Problem, dass sie unter Druck gesetzt werden, den irgendwie freizusprechen oder so. Das wird auf keinen Fall passieren.
Ja.
in ihrem Fall. Also ja. So der Vollständigkeit halber muss man auch sagen, sie vertritt auch Opfer. Mhm. Mit Opfern macht man weniger Rummel. Und sie, also insgesamt ist es schon so, dass sie irgendwie für die Täter Strafverteidigung gut da ist, aber sie hat eben durchaus auch schon Gewaltopfer vertreten. Mhm. Also sie macht jetzt nicht den Unterschied, sondern vielleicht ist es das halt das Ding, sie macht den Unterschied nicht. Du kannst das Opfer oder kannst das Täter zu ihr kommen und sie wird ja. deinen Fall annehmen, entweder gratis oder vielleicht hast du ein bisschen Geld. Hm.
Naja, es scheint ja schon auch tatsächlich um die Menschen zu gehen.
Ja, genau. Und,
von daher, ich habe am Anfang gesagt, dass es eine durchaus beeindruckende Frau ist und
ja.
das ist sie auch.
Finde ich auch,
das, ja. Finde ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich möchte den Zuhörern und Zuhörern Mut machen, die Serie zu lesen auf Krautreporter. Wenn ihr das nicht könnt, dann liegt es daran, weil ihr keine Mitglieder seid.
Ja.
Und es lohnt sich, auf Krautreporter Mitglied zu sein, denn wir sind komplett werbefrei. Wir lassen uns Zeit für die Recherchen. Wir bringen lange ausgeruhte Stücke. Wir haben keinen News-Ticker-Terror, sondern wir machen eben so Sachen, wie die jetzt Lisa gemacht hat, dass wir uns einer Sache annehmen und der auf den Grund gehen. Und ihr könnt einen Probemonat abschließen, um einfach mal zu probieren, wie das für euch ist, ob das euch zufriedenstellt, ob das euch auch Spaß macht zu lesen. Und dann könnt ihr beide Teile von Lisas Serie über Astrid Wagner lesen. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt uns eine Bewertung auf iTunes zum Beispiel. Da geht es mir nicht darum, dass ihr mich lobt oder Krautreporter toll findet, sondern es geht für mich da auch um Feedback. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben unter martin@krautreporter.de, damit ich auch so ein bisschen mitbekomme, wie das für euch ist, uns zuzuhören. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal herzlich bei dir, Lisa, dass du dir jetzt nochmal die Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Und ich war sofort begeistert von deiner Serie, weil ich gemerkt habe, da steckt echt Tiefe drin. Da geht es auch um mehr als eben nur um eine Frau, sondern da geht es um eben die ganzen moralischen Fragen, die wir uns jetzt gestellt haben. Danke dafür und danke, dass du auch solche Themen machst. Fand ich, finde ich
sehr
toll.
Gern. Danke für die Einladung ja. und ich kann dir nur beistimmen, ein Krautreporter-Abo zahlt sich sehr aus. Ich habe auch eins.
Cool. Dann machen wir an dieser Stelle einen Cut. Vielen Dank. Oh, Cut ist in dem
Cut.
in dem Kontext. Mord und Totschlag, wenn Martin macht einen Cut. Na gut. Auf Wiedersehen.
Tschüss.